Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.
Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Und heute sitze ich hier nicht alleine und eigentlich ist es gerade ein bisschen witzig. Wir sitzen hier nämlich in unseren Trainingsferien auf dem Zimmer, auf dem Bett und quatschen. Keine Sorge, es wird jetzt nicht wild, aber ich habe jemanden hier sitzen, die ich sehr schätze, weil sie in ihrer Berufsart, wie sie unterwegs ist, uns als Hundebesitzern auf jeden Fall wahnsinnig wichtig ist, sein sollte. Und auf der anderen Seite eben vielleicht nicht die ausschließlich typische ihrer Berufskategorie ist, denn sie hat auch noch neben ihrem Beruf ein echtes Hobby mit ihrem Hund. Um Gottes Willen, natürlich jeder, ihr werdet es gleich hören, der es auch macht, bitte nicht vor den Kopf gestoßen fühlen direkt. Aber sie ist halt einer derer, die wirklich auch wissen, wovon sie auf beiden Seiten spricht. Denn die liebe Frau Dr. Anja Jansen, Tierärztin ihrer Zeit, sitzt hier neben mir und wir haben ein bisschen was überlegt, worüber wir heute sprechen wollen. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo liebe Christina. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Hat sich ja auch angeboten hier auf unseren Trainingsferien.
Genau. Also, wenn man dann schon mal darüber nachdenkt, vielleicht miteinander über so ein paar Dinge zu sprechen, dann kann man das ja gleich in live machen. Und unsere Hunde schnarchen hier gerade links und rechts nebenan, hatten, naja, zumindest einer der zwei, einen harten Tag heute schon. Und wir haben uns ja gedacht, wir wollen mal über so ein paar Dinge sprechen, die dir auch so ein bisschen als Tierärztin auf der Seele brennen. Denn als Tierärztin, die wahnsinnig gerne mit ihrem Hund arbeitet und, so wie ich dich auch kenne, wahnsinnig sorgfältig und gezielt trainierst, wenn du was Bestimmtes mit deinem Hund vorhast. Ich glaube, da gibt es so ein paar Punkte, wo dir in der Praxis manchmal, ja, eigentlich auch gerne das Training der Besitzer mit ihrem Hund in vielen Bereichen wichtig wäre. Und wir kommen gleich mal auf so ein paar Punkte, wo das ganz gerne mal getrennt voneinander gesehen wird, um es so zu sagen, oder?
Ja, tatsächlich. Also ist in der tierärztlichen Praxis eigentlich täglich so der Fall, dass mir so bestimmte Themen aus der Verhaltenstherapie auch über den Weg laufen. Erstmal ganz kurz zu mir. Ich bin seit 25 Jahren, oh mein Gott, mittlerweile Tierärztin, oh je, seit 20 Jahren selbstständig in der eigenen Praxis, Hundeführerin seit 30 Jahren und jetzt seit anderthalb Jahren auch Jungjägerin. Das ist noch als Hobby dazugekommen. Ja, und in der tierärztlichen Praxis habe ich halt immer wieder mit Leuten zu tun, die gerne von Hundetrainern geschickt wurden. Früher war es noch häufiger. Dann wurde es ein bisschen besser, es ebbte ab, aber jetzt kommt gerade wieder so ein Sturm auf die Schilddrüse, weil das Problem der Hunde, die sich schlecht trainieren lassen, die Aggressivität zeigen, ist total gerne die Schilddrüse. Also ich weiß nicht, bei wie vielen Hunderten von Hunden ich schon die Schilddrüse untersucht habe. Ja, wie oft ich was gefunden habe, glaube ich, lässt sich an einer Hand abzählen. Also die Hunde, die ich in der Praxis verhafte mit einer Schilddrüsenunterfunktion, die haben halt einfach andere Kliniken. Also das ist selten, dass die Hunde aggressiv sind oder übererregt oder so. Das ist und dann haben wir auch keine Schilddrüsenunterfunktion. Das gibt es bei einer anderen Tierart, bei der Katze. Die hat gerne, gerade im Alter, eine Schilddrüsenüberfunktion. Und die macht gesteigerte Aggressivität und auch dieses ganze übererregbare Verhalten. Das ist aber ein Zeichen der Hyperthyreose und nicht der Hypothyreose, wie sie bei unseren Hunden häufig vorkommt. Ja, vielleicht einfach kurz ein bisschen was zur Schilddrüse, dass wir alle so den gleichen Stand haben. Ich kann ja mal einmal gucken. Gibt ja viele Mythen, wenn man das googelt, kommen auch lustige Sachen. Also was tut so eine Schilddrüse? Meinen Patientenbesitzern erkläre ich das immer so ein bisschen. Das ist das Gaspedal des Körpers, ja. Also wenn die hochfährt, dann geht der Herzschlag hoch, der ganze Stoffwechsel geht hoch und die fressen auch mehr und haben einen größeren Umsatz. Geht die Schilddrüse runter, wie das bei unseren Hunden häufig der Fall ist. Dann werden die müde, haben Haarverlust und noch so ein paar andere Symptome, kann ich nachher nochmal erklären. Bei unseren Hunden ist es häufig eine primäre Hypothyreose, das heißt, das Schilddrüsengewebe ist selbst betroffen und zerstört. Ja, Tierärzte haben immer schöne Namen für Sachen, die sie sich nicht erklären können. Das ist dann eine idiopathische Atrophie. Ja, idiopathisch heißt aus sich selbst entstanden. Wenn euch das mal über den Weg läuft, ist ein schönes Wort, was Tierärzte gern verwenden, wenn sie einfach keine Ahnung haben, wo es herkommt. Jetzt habe ich hier schon den ersten Highlight verraten.
Ich glaube, da gibt es ja noch so ein paar andere Erkrankungen, die sich ganz wild anhören, wenn man sie dann mit diesen Namen bezeichnet. Aber Schilddrüse ist ja so ein, oh Gott, ich kenne es ja auch aus diesen ganzen Verhaltensseminaren und selbstverständlich gibt es den einen oder anderen Fall, wo sie eine Rolle spielt oder wo da vielleicht was mit dabei ist, aber jetzt bist du aus der absoluten Praxis, das heißt, du nimmst halt die Werte, du checkst es immer und auf der anderen Seite, jetzt kann ja jeder kommen, ja, aber die Tierärzte und ihr wisst über Verhalten und la 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 la. Du bist ja nicht nur Tierärztin, also nicht nur praktische Tierärztin, sondern du hast ja auch so ein bisschen was mit dem Thema Verhalten zu tun. Vielleicht nimm uns da nochmal mit, um diese ganze Sache so ein bisschen abzurunden.
Ja, also ich habe relativ viele verhaltenstherapeutische Weiterbildungen gemacht. Ich habe auch die Erlaubnis zur Abnahme des tollen Hundeführerscheins in Niedersachsen, ganz großartig. Ich wurde damals noch auf dem Dog-Test 2.0 geschult. Der war auch noch relativ umfangreich und sinnvoll, auch die Theorieprüfung, bis das Land Niedersachsen beschlossen hat, wir können das auch, da können wir Geld mit verdienen. Jetzt haben wir das Ganze in vereinfachter Form. Ja, ich finde es ein bisschen schade, aber gut, so ist es, ich kann es nicht ändern, die nehme ich auch ab. Ich hätte tatsächlich auch eine Zusatzbezeichnung Verhaltenstherapie anstreben können mit meinen Weiterbildungen. Allerdings hätte ich da ein halbes Jahr aus meiner eigenen Praxis raus müssen und irgendwo hospitieren, was in Niedersachsen nicht geht und was auch im laufenden Praxisbetrieb nicht geht. Deswegen, Tierärztin AD Verhaltenstherapie.
Okay, also so ganz unbeschrieben bist du in diesem Ding eben nicht. Das heißt, die ist natürlich ein sich gut und sicher und sozial verhaltender Hund, den man toll überall hin mitnehmen kann. Nicht nur ein persönliches Interesse, sondern du siehst das sehr gerne und kannst da eben dir auch entsprechend ein Urteil drüber bilden. Und ja, diese Menschen werden ja sehr, sehr gerne, sehr, sehr häufig geschickt. Oder es ist, ich weiß nicht so genau, wie ich es sagen möchte, es ist ein sowohl eine Ausrede manchmal von den Personen, die sie schicken, weil, oh Gott, jetzt bin ich vielleicht, also ihr kennt ja hier die Themen auf dem Kanal schon, also ich bin sicherlich nicht diejenige, die mit der Brechstange an Hunde herangeht, aber eben auch die, die trotzdem auch im Training ganz klare Linien mit manchen Hunden einfach fährt und auch fahren muss. Und ich glaube, wir haben uns hier ja auch schon über das Thema Problemhunde und ausgetauscht und da auch schon andere Referenten mit dabei gehabt. Und wir haben einfach festgestellt, immer mal wieder, dass so dieses Thema Hundeerziehung, Hunde trainieren in der heutigen Zeit ein bisschen schwierig geworden ist. Und gerade auch so dieses, ja, einfach mal dranbleiben und etwas tun müssen, sehr, sehr vielen sehr schwer fällt. Und manchmal auch vom Trainer vielleicht gerne mal, ja, so das abgegeben wird, wofür man gefragt worden ist, um da irgendwie zu sagen, okay, vielleicht kann ich das irgendwo anders herholen und dann in die Diagnostik im Grunde das Ganze abgeben. Wie häufig kommen da Leute zu dir? Also die dann sagen, okay, man hat mir gesagt, ich soll mal hier untersuchen lassen. Und wie häufig kommt das in deiner Praxis vor?
Also ja, leider Gottes tatsächlich wöchentlich, ne? Also ich habe auch aufgehört, es den Leuten auszureden. Am Anfang habe ich ihnen das dann erklärt, wie die Schilddrüse funktioniert, wie das abläuft. Dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir an der Stelle bei dem Verhalten was finden, weil wir eben kein brüchiges Haarkleid haben, keinen Haarausfall, wir haben die entsprechende Haut dazu nicht. Wir haben diese ganzen klinischen Nebenerscheinungen, die so eine Schilddrüse macht, die haben wir nicht. Ja, also und dann kann man sich das sparen. Ich mache das gerne bei den Hunden, wo die Haare ausfallen, die so dick werden und träge werden. Da habe ich eine gute Trefferquote, das mache ich aber. Also die sehe ich in der Praxis und denke, meine Güte, die Besitzer berichten, ja, der ist irgendwie nicht mehr so gut drauf. Da checke ich die Schilddrüse gerne. Und da haben wir auch eine wesentlich höhere Trefferquote als bei den jungen Hunden, die halt kommen mit dem Verdacht auf, und das muss man ja unterscheiden, diese immunvermittelte lymphozytäre Thyreoiditis, die über die Schilddrüsen-Antikörper kommt. Die ist relativ selten. Wir haben halt diese zwei Schilddrüsenprofile und in dem einen Schilddrüsenprofil sind diese Antikörper mit drin. Da wird ja auch immer heiß diskutiert, ob die Impfung das auslöst, ja, Impfen, ob das so schlimm ist. Bis jetzt konnte da überhaupt kein Nachweis erbracht werden. Es gibt eine Prädisposition, da ist zum Beispiel der Goldie mit bei, da ist der Chassis mit bei, aber auch zum Beispiel Riesenschnauzer und Ridgeback, die haben eine genetische Prädisposition für diese lymphozytäre Schilddrüsenunterfunktion. Bei den Rassen würde man dann natürlich nochmal genauer hingucken und da dann eben auch die Antikörper mitbestimmen. Das muss natürlich dann auch ein bisschen anders behandelt werden. Ganz selten gibt es mal eine Störung von dem übergeordneten Zentrum. Ich will euch jetzt hier nicht langweilen, aber ein TSH-Mangel, ja, eine sekundäre Hyperthyreose. Was häufig vorkommt, dass wir eine Schilddrüsenunterfunktion haben durch andere Krankheiten, sozusagen, ja, so eine sekundäre Hyperthyreose auch, das kann auch durch bestimmte Medikamente einfach ausgelöst werden. Und da sind ein Haufen Medikamente dabei, auch Schmerzmittel, Cortisone, Epilepsie-Medikamente können auch eine Unterfunktion machen, bestimmte Antibiotika, Sulfonamide, Entwässerungsmedikamente bei den Herzpatienten, Furosemid. Also da muss ich wirklich dann gucken, woher kommt diese Schilddrüsenunterfunktion? Hat die vielleicht eine andere Ursache oder auch schwere andere Organerkrankungen können machen, dass die Schilddrüse nicht richtig funktioniert? Und dann muss ich natürlich die Ursache finden. Klar kann ich die Schilddrüse substituieren, aber wenn ich die Ursache nicht abstelle, dann wird das nächste Organ halt irgendwann folgen. Und insofern, ja, die Schilddrüse ist wichtig, sicherlich ein wichtiges Organ und lohnt sich auch genau anzugucken, aber im Thema der Hund funktioniert im Training nicht so gut, ist die Trefferquote sehr, sehr, sehr gering leider. Das wäre für die Menschen natürlich schön, Tablette und der Hund funktioniert.
Ja, total toll. Wenn das funktioniert, wenn das wünschen, gehen würde, dann wäre das echt total super. Lass uns das vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen, weil das waren jetzt eigentlich total wichtige Punkte, die vielleicht für den einen oder anderen gar nicht so easy sind. Also zum einen Schilddrüsenunterfunktion, was ist so der Klassiker, was würde man da in einem Blutbild feststellen, also egal ob du es jetzt initiierst, es nachzusehen ja, oder sich die Patientenbesitzer das wünschen?
Ja, also da muss man halt unterscheiden, wir bestimmen das T4, das ist das Schilddrüsenhormon, was eigentlich nur so ein, ja, ja, eigentlich müssen wir das T3 bestimmen, weil das ist das, was wirkt in der Zelle, aber das können wir nicht bestimmen, weil es intrazellulär vorliegt. Also wir haben halt das T4, das ist das Schilddrüsenhormon, das liegt zu 99% eben an Plasmaproteine gebunden vor und nur ein ganz kleiner Teil, das FT4, das freie T4, das liegt so vor, dass es eben in die Zelle transportiert werden kann. Da wird dann das Jod abgespalten. Und das macht dann nachher die physiologischen Effekte. Also theoretisch müssten wir das T3 messen, weil wir das nicht können, bestimmen wir das Gesamt-T4. In den Schilddrüsenprofilen ist häufig noch das FT4. Und um dann zu gucken, liegt es tatsächlich vielleicht auch nur an der Schilddrüse, bestimmen wir das TSH noch mit. Das ist das Thyroidea Stimulating Hormone. Das ist, kommt von der Hypophyse. Und das ist, wenn das hoch ist, das heißt, die Hypophyse sagt, hier komm Schilddrüse, streng dich an, produziere mehr Hormone, das ist hoch, das T4 ist niedrig, dann weiß ich, okay, die Schilddrüse kann nicht. Sie möchte gerne, aber es geht nicht. Das Schilddrüsengewebe ist kaputt. Was, wie gesagt, bei den meisten Hunden eben der Fall ist, dass einfach das Schilddrüsengewebe ja, zerstört ist, diese idiopathische Atrophie. Und da kann ich dann eingreifen und gebe mein oh, keine Markennamen. Mein Thyroxin. Dann kann ich das ausgleichen. Also ich kann da aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin selbst seit ganz vielen Jahren Schilddrüsenpatient. Ich habe eine Hashimoto-Thyreoiditis. Also aggressiv bin ich eigentlich ziemlich selten. Ja, also.
Genau. Also das sind vielleicht so Werte, wenn ihr jemals schon mal bei eurem Hund irgendwie Blutprofil habt machen lassen, werden die ja ganz gerne mitgenommen. Das heißt, sagen wir es mal so, anhand dieser Parameter versucht man natürlich zu gucken, was ist erniedrigt, was ist erhöht, wo ist da eventuell ein Störfaktor, wenn er überhaupt da ist. Und dafür gibt es natürlich fixe Dinger, die dann entsprechend nachgekommen werden. Und dann würden wir vielleicht von einer Schilddrüsenunterfunktion sprechen. Aber eben, wie du schon gesagt hast, die körperlichen Symptome, die man sehen kann, die so der Klassiker auch sind für eine Schilddrüsenunterfunktion, eben dieses, ne, so Leute, die halt sagen, ich fütter meinen Hund eigentlich nur noch eine Handvoll und der sieht aus wie eine fette Tonne und ich weiß nicht, ob der noch heimlich irgendwelche Futterquellen hat, aber eigentlich geht das gar nicht und der bewegt sich auch, aber irgendwie ist er auch nicht mehr so ganz lustig wie früher oder hat nicht mehr so viel Bock. Also das sind ja eher so ein bisschen die, oder ja, dann, wie du schon sagtest, Haarkleid und. Also alles, was so einen vitalen Hund eigentlich ausmacht, was dann so vielleicht über längere Zeit mal aufgefallen ist, das wäre dann eher so der Klassiker, wo du auch wirklich was im Blutbild findest, wenn du guckst. Anstelle halt ein durchgeknallter, Entschuldigung, durchgeknallt ist immer so ein Wort, das mag der eine oder andere nicht so hören.
Hochmotivierter
und sehr, sehr engagierter Hund, der sich vielleicht extremst schlecht zügeln kann in gewissen Situationen. Da findet man es dann weniger. Du hast aber vorhin noch von einer Situation gesprochen, wo dann noch etwas anderes getestet wird, wo es unter Umständen vorkommen könnte, dass tatsächlich dann irgendwas mit der Schilddrüse nicht stimmt und wo die Patienten auch vom Verhalten her schon ein bisschen in die Richtung tendieren, aber es ist sehr selten. Vielleicht magst du das nochmal kurz zum Unterschied irgendwie mit den Antikörpern und so nochmal kurz differenzieren. Was ist denn da dann anders?
Okay. Ja, also einmal nochmal zu diesen Referenzwerten, das muss man halt auch nochmal sagen. Wir haben halt erstmal unterschiedliche Werte. Also jedes Labor hat unterschiedliche Werte. Man kann nicht alles mit allem vergleichen. Man muss gucken, die einen machen Mikrogramm pro Deziliter. Da wäre der Referenzbereich 0,8 bis 1. Die anderen geben es an in Millimol pro Liter. Dann sind wir bei 10 bis 13. Also da muss man halt auch gucken, Wert ist nicht gleich Wert. Und rassespezifisch sind die auch nochmal unterschiedlich. Mhm. So ein Husky mit 0,5 ist noch im Normalbereich. Mhm. Ja. Und wenn ich einen kleinen Hund habe, habe ich eher mehr T4, das ist eher höher. Habe ich einen Hund über 30 Kilo, ist es niedriger. Die jungen Hunde mehr, die alten Hunde weniger. Also wir können jetzt hier eine Stunde
genau, weiter. Genau, das ist ja im Grunde auch der kleine Hund frisst doch im verhältnismäßig mehr genau. Als der große Hund ist halt. Wenn ihr früher im Bio vielleicht mal aufgepasst habt, was so Körpervolumen und Oberfläche so. Na egal, wir wollen es nicht ganz so aufpassen.
Das ist das Gaspedal, genau.
Die machen damit halt mehr.
Ja, das TSH meintest du, glaube ich, ne? Das Hypophysenhormon?
Mir ging es einmal um das Thema der Antikörper. Also wo werden Antikörper gemessen? Ja. Warum? Also bei welchen Krankheitsbildern?
Ja. Okay.
Dass man das vielleicht mal so ein bisschen abgrenzen kann.
Genau.
Wo es dann
das ist die, also muss man nochmal sagen, wenn 75% des Schilddrüsengewebes zerstört sind, haben wir eigentlich erst eine Hypothyreose. Das heißt, da muss einiges kaputt sein, damit es funktioniert. Was wir jetzt haben, was du meintest, das ist die immunvermittelte Thyreoiditis,
ja.
Ah, okay. Die kommt halt relativ selten vor und da haben wir die Autoantikörper. Das sind Antikörper, die sich direkt gegen die Schilddrüsenhormone richten. So. Und das ist halt ein Problem, weil der Körper die immer wieder abfängt dann. Ja, das ist Gott sei Dank sehr, 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 sehr selten. Also Okay. Ich glaube, ich habe das jetzt in den 20 Jahren, glaube ich, dreimal gehabt.
Okay, und das wäre dann auch ein Hund, der auch vielleicht vom Verhalten eher ein bisschen spannender wäre? Oder kann man das
genauso,
auch nicht sagen?
Genauso,
okay.
Der hat halt einfach auch zu wenig
Tier.
Spannend sind tatsächlich die Schilddrüsenüberfunktionen, die ich hatte. Und das ist tatsächlich wirklich witzig. Das waren 3 Stück in den 20 Jahren. Die kommen beim Hund eigentlich nicht vor, laut Literatur.
Genau, eigentlich nur bei der Katze.
Ja, eigentlich nur bei der Katze. Die hat das aber gerne. Oh, die sind richtig aggro dann tatsächlich auch. Ja, die sind auch nur noch 2 Kilo schwer. Weil
genau,
die
alle viel zu dünn und wollen sich alle fertig machen. Genau, ich kenne sie auch noch aus der Praxis, wo man dann denkt, okay, also eigentlich kann die sich gar nicht mehr so benehmen, aber geht noch.
Ja, und die Überfunktionen, die ich hatte, waren tatsächlich leider 2-mal tumorbedingt. Den einen konnten wir noch operieren, die komplette Schilddrüse entfernen. Dann hatte der natürlich eine Hypothyreose, musste substituiert werden. Das ging, der Tumor war gutartig. Bei dem anderen Hund, der Hund war schon älter, der hatte schon Metastasen, haben wir uns gegen die OP entschieden und haben den behandelt. Witzigerweise so ein bisschen off-label mit dem Schilddrüsenmedikament gegen die Überfunktion bei der Katze. Das haben wir einfach umgewidmet, angepasst. Und der hat noch ein halbes Jahr mit seinem Tumor ganz gut gelebt. Ne? Ja, der hatte aber auch einen Hals. Die Schilddrüse sitzt ja unterhalb des Kehlkopfs, den konnte man von außen sehen und fühlen. Also das war wirklich eine krasse Nummer. Und der dritte Fall, das war eigentlich das Witzigste, der hat mich ein bisschen aufgehalten, weil der hatte halt diese typischen Symptome. Der war dünn, der war hektisch, der hatte auch schlechtes Haarkleid. Und ich habe gedacht, das ist komisch. Das passt eigentlich nicht zur Schilddrüsenunterfunktion. Habe aber trotzdem in so einem großen Blutbild die Schilddrüse mit untersucht und siehe da, Schilddrüsenüberfunktion. Dann habe ich mit den Besitzern gesprochen und das ist ja auch dein Thema, Ernährung. Ja, die haben tatsächlich das hinbekommen und haben den Hund mit Putenhälsen gebarft.
Ach, krass, ja.
Und ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert, weil ich hätte gedacht, dieses Puten-T4 macht überhaupt nichts beim Hund. Aber offensichtlich hat diese Schilddrüse, die permanent in den Hund reingefüttert haben, jeden Tag, das Schilddrüsenhormon vom Hund erhöht. Und ja, hat eine Schilddrüse. Und das war aber gut zu therapieren.
Die dann hat man das einfach wieder weggelassen. Was therapiert. Wunderbar. Das sind ja auch Lösungen, die dann sehr praktikabel und Gott sei Dank dann auch gut. Einfach. Ja, spannend. Ja. Aber gut, muss man auch erstmal drauf kommen, ne? Denkt, okay, ansonsten ist da nichts.
Also, ja, was er halt rumgeistert jetzt, was ja diese subklinische Hypothyreose, ich will das nur kurz anreißen, wahrscheinlich fühlt sich da der eine oder andere auf den Schlips getreten. Also, möchte ich den Nelson zitieren, dass unser Buch für innere Medizin der Kleintiere, das sind einfach, ist ein 1500 Seiten starker Wälzer. Ja, ob eine Hypothyreose Verhaltensprobleme, zum Beispiel Aggression, auslöst, wurde bei Hunden nicht sicher nachgewiesen. Bislang waren die meisten Berichte über dieses Thema anekdotisch und basierten auf einer Abnahme der Verhaltensstörung nach Therapie mit Schilddrüsenhormonen. Die Vorteile, in Klammern falls vorhanden, einer Schilddrüsenhormonsupplementierung als Therapie von Verhaltensproblemen werden bisher kontrovers diskutiert. So. Das steht in unserem Nelson. Danach wird noch hingewiesen auf die iatrogene Hyperthyreose, die es dringend gilt zu vermeiden. Iatrogen im Gegensatz zu idiopathisch heißt vom Tierarzt verursacht. Also eine Schilddrüsenüberfunktion durch den Tierarzt, weil leider das irgendwie in Mode gekommen ist. Einige Kollegen, die favorisieren, gesunden Hunden Schilddrüsenhormone zu geben. Also ich muss sagen, ich bin mal nicht so ein Freund von.
Wie kommt man dann da drauf, weil dann der Hund die Verhaltenssymptomatikzeit vielleicht irgendwie am Rande von eines Wertes ist? Oder?
Ja. Okay. Also ich muss sagen, wenn ich die im unteren Bereich habe, wenn die jetzt so wirklich am unteren Referenzbereich rumkrebeln, dann sage ich, okay, wir können ein bisschen was geben, aber unter Kontrolle, nach 3 bis 4 Wochen gucken wir nochmal, wie sehen die Werte aus, dass wir den vielleicht so ein bisschen in die Mitte packen vom Referenzbereich. Aber bitte kein Husky, weil der ist niedriger. Und da muss man halt gucken, ob das funktioniert und wie es dem Hund damit geht. Aber das sind Hunde, die werden in eine Überfunktion reinreguliert. Und das ist schlecht. Ich meine, wenn man sich vorstellt, man tritt bei seinem Auto die ganze Zeit das Standgas durch, das geht nicht so lange gut, ne?
Nee, also es ist ja im Grunde, ne, wenn die Schilddrüse eigentlich da ist und alles funktioniert und weil man jetzt vielleicht in einem Bereich ist, der so ganz an der Kante ist und man da schön reinhaut und da dann vielleicht nicht so ganz den Überblick behält. Ja gut, kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht ein Trend, den man nicht unbedingt mitmachen muss.
Nee, ist aber einfach. Ja? Ist eine Tablette und so eine Tablette erspart mir viele, viele Stunden Training. Ja? Ich glaube aber, also das ist jetzt sehr ketzerisch, was ich jetzt sage, aber wahrscheinlich, wenn man denen einfach eine Traumel-Tablette geben würde, hätte das möglicherweise den gleichen Effekt.
Unter Umständen, weil die Leute einfach, der soll ja auch so ein bisschen, ne, der, wie heißt es doch gleich, der Dingsbums-Effekt hier, Medikamente geben.
Placebo-Effekt.
Placebo-Effekt, ja genau. Placebo-Effekt. Der. Ja.
Nicht beim Tier, aber beim Besitzer. Der ist schon viel ruhiger.
Der ist schon ganz ruhig geworden. Also am Ende können wir eigentlich zusammenfassen bei fast allen, die dir so vorgestellt werden. Also du sagtest wöchentlich.
Mhm.
Sind ja doch eine ganze Menge mehr als 3 Patienten, die man wirklich mal mit Verhalten dorthin in Zusammenhang gebracht hat. Am Ende des Tages hilft bei Verhaltensauffälligkeiten vernünftiges Training wahrscheinlich eher.
Ja, also würde ich auch sagen. Ja, trainieren statt überinterpretieren. Ja. Oder substituieren oder suchst du ja aus.
Trainieren statt substituieren. Ja, finde ich
das
super.
Das ist total
gut. Das ist mal eine gute Geschichte. Ich weiß auch, also wie gesagt, also es gibt da ja viel drüber und entsprechend auch viel. Aber wenn man dann eben wirklich in der Praxis und du bist ja schon sehr hundelastig in der Praxis, oder?
Ach ja, aber wir haben auch viele Heimtiere.
Okay.
Irgendwie sind wir übers Internet zu so Heimtierspezialisten geworden. Ich mache das auch ganz gerne. Also so Zähnchen von Kaninchen und kleine Hamster. Ich habe schon weiblichen Hamster kastriert. Oh Gott, jetzt habe ich es laut gesagt. Hoffentlich kommen nicht noch mehr. Das war nicht so eine schöne OP.
Ja, aber ich glaube, die Anzahl der Hunde, die da so durch die Praxis wandern, jede Woche, da kann man schon auf Empirie oder wie auch immer man das nennen will, ja, zurückgreifen. Und
also
sagen,
ja,
okay, das hat schon Taug, wenn man da über die Zahlen spricht. Ja, super spannend. Und leider vielleicht auch der kleine Wink mit dem Zaunpfahl, dass der eine oder andere, ja, vielleicht leider doch nochmal echt darüber nachdenken muss, ob das Training bisher so gepasst hat, man vielleicht was ändern muss, ist leider oft so tatsächlich. Ja gut, aber wir wollen euch da jetzt gar nicht so arg mit demotivieren. Ist vielleicht auch eigentlich motivierend, oder? Wenn die meisten Hunde gesund sind.
Ja, aber ich verstehe, ich sehe immer wieder die enttäuschten Besitzergesichter, wenn ich sage, die Werte sind in Ordnung, die Schilddrüse ist gut. Wie gut? Das kann doch gar nicht sein.
Oh,
ja. Ja, das ist ja, erschreckend.
Mist, erschreckend. Okay. Ja. Also doch ein bisschen mehr trainieren.
Dann müssen wir den kastrieren.
Dann müsst ihr den, wir könnten dann direkt weitergehen, genau, dann müssen wir den ja kastrieren. Tust du sicherlich auch, wenn es dafür gute Gründe gibt, medizinischer Sicht, die da irgendwie wahnsinnig wichtig werden. Aber ja, wäre der nächste Punkt, ne? Wo ja viele glauben, dass es da ein Werkzeug gibt, was den einen oder anderen Hund gehorsamer macht. Oder wie gehst du damit um? Also ich glaube, da ist man häufig mit als Tierarzt auch konfrontiert und denkt, okay, wie erkläre ich es jetzt?
Das stimmt. Also das betrifft ja hauptsächlich die Rüden. Weil was ich den Hündinnenbesitzern immer erkläre, wenn die sagen, ja, die Hündin muss kastriert werden, sage ich immer, ja, überlegen Sie sich, eine kastrierte Hündin ist eine Hündin, die nicht läufig ist. Wenn die im Anöstrus sind, haben die ja wenig Hormoneinwirkungen, da sind die so ähnlich, wie wenn die kastriert sind. Also das bringt selten was. Bei der Hündin sind es eher so die gesundheitlichen Aspekte, die Scheinträchtigkeit, die dann vielleicht zu Gesäugetumoren führt, die Gebärmuttervereiterung. Also da habe ich wirklich einen medizinischen Grund, wohingegen beim Rüden halt häufig diese Verhaltensproblematiken kommen. Wenn ich jetzt einen Rüden habe, der wirklich nur noch schreiend am Fenster steht, nichts mehr frisst, wenn die Nachbarshündin läufig ist, das fünfte Mal die Prostataentzündung hat, das ist sicherlich ein Grund, den zu kastrieren. Aber nur, weil der nicht hört. Also es gibt keinen Nervenzusammenhang zwischen den Testikeln und den Ohren. Und ich weiß es, ich habe meine Doktorarbeit nämlich in der HNO gemacht. Also da steht kein direkter Zusammenhang zwischen den Hoden und den Ohren.
Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du dich aber wahnsinnig fachlich ausgedrückt.
Ja. Ja, das, was ich eigentlich sagen wollte, kann man nicht sagen im Podcast, was ich normalerweise gesagt hätte. Ja, also nein, da besteht kein direkter Zusammenhang und es lebe dieses, ich sag's jetzt, es gibt nur das Suprelorin-Implantat. Ich liebe das, weil die Besitzer kommen ja und sagen, mein Hund muss kastriert werden und dann sage ich, hey, wir probieren das einmal aus. Und dann kriegen die das Implantat. Und dann dauert das so ein bisschen, 6 bis 8 Wochen, dann wirkt das voll. Dann haben die einen kastrierten Hund zu Hause, ohne dass ich den operiert habe, dem was abgeschnitten habe. Dann treffen wir uns wieder. Sie sagen, das wirkt überhaupt gar nicht. Ich sage, gucken Sie mal, die Hoden sind ganz klein, die sind zusammengeschrumpft. Das wirkt, das ist wunderbar. Vielleicht können wir noch ein Testosteron bestimmen, der ist niedrig. Und dann sehen die Leute, oh, die Kastration bringt mich nicht weiter. Trainieren statt kastrieren.
Schon wieder. Trainieren statt substituieren, trainieren statt kastrieren.
Ja, ja.
Ja, also du bist da definitiv einer der Verfechter, eben zu sagen, hey, ja, in Ausnahmefällen könnte es eventuell. Also ich glaube auch gerade als Trainer, man erwägt das schon manchmal, ne, wenn man halt da echt einen Hund hat, der Strom angeht und häufigen Hündinnen nachstellt, ja, und sich nicht mehr halten lässt. Oder jedem Rüden eins aufs Maul hauen will. Jedem Rüden in die Konfrontation gehen möchte, wirklich bös, kann man mal drüber nachdenken. Aber dann kann man es auch immer noch mal ausprobieren.
Genau.
Wenn ihr das jetzt, also Suprachiorin-Implantat ist ja im Grunde einfach der Kastrationschip, jetzt vielleicht so ein bisschen umgangssprachlich für diejenigen, die das schon mal gehört haben. Und da wird hier so ein bisschen die Situation hergestellt, sagen wir mal so, durch das Zufügen der Hormone, dass eben sich die körperliche Situation verändert und da entsprechend erstmal Schicht im Schacht
ist. Genau, das sind Antiandrogen und die sind dann einfach wie kastriert. So, und dann kann man das ausprobieren mit so einem kastrierten Hund. Und die meisten stellen fest, jetzt gerade, ich bin halt sehr Labi-lastig, ist mein zweiter Labi, gerade die Labi-Rüden, die jetzt nicht unbedingt der Arbeitslinie angehören, wie mein jetziger Hund, die werden dann halt gerne so, dass man denkt, oh, jetzt haben sie eine Schilddrüsenunterfunktion. Also die gehen dann halt in die Breite, die fressen mehr. Ich sage immer, das Leuchten in den Augen geht häufig aus. Also ich mache das sehr, sehr ungern. Außer, wie gesagt, ich habe wieder einen medizinischen Grund. Kryptochismus zum Beispiel. Aber da kann ich den Kryptochidenhoden entfernen. Da hatte ich jetzt letzte Woche wieder so einen schrecklichen Fall in der Praxis. Das war ein Tumor von 400 Gramm, ein Hoden, den ich entfernt habe. Der Hund war 11. Man hätte das eher machen können, ja, als es noch nicht 400 Gramm wog, dieses Ding. Aber der Besitzer meinte, er wollte ja seinen Hund nicht kastrieren und war dann ganz konsterniert, dass ich gesagt habe, ja, man hätte auch einfach einen Hoden entfernen können.
Ja, damals.
Damals, als der Hund, vor 11 Jahren, als er als 40 Hund Gramm war und nicht
400. Und nicht entartet war und nicht ein Riesenproblem gemacht hat. Oh mein Gott, ja.
Ja, der konnte nicht mehr laufen, der saß in der Leiste.
Ja, okay, krass. Also auch da wieder Training schützt vor, Maßnahmen, medizinische Maßnahmen schützen vor Training nichts. Und wie du so schön gesagt hast, wenn ich das Implantat halt einsetze und der hört halt immer noch nicht, dann...
Ja, wie gesagt, es hängt nicht mit dem Ohr
zusammen. Wird er halt auch nicht damit entsprechend... Also Training hilft da prinzipiell immer weiter. Ich glaube auch irgendwie so, ich meine... Was wir in der heutigen Zeit ungerne ja auch sehen und erleben, dass Hunde sich auch verhalten und auch Verhalten irgendwie lernen müssen und sich auch einfach im Umgang erproben müssen und auch manchmal so ein bisschen in Grenzen dürfen. Ich bin jetzt keiner, der sagt, oh mein Gott, alle machen alles unter sich aus. Aber wenn mein Hund nie mal irgendwie mit anderen Hunden kommuniziert und zur normalen Kommunikation gehört eben auch mal zu sagen, du bist hier noch nicht weiter... Da ist ja schon viel Hysterie da manchmal auch im Spiel. Und das wird halt nicht leichter, ne? Also durch die Situation, wie sie dann auch vielleicht so unter den Menschen ja auch manchmal ist, was so Kommunikation angeht. Oh Gott, da können wir jetzt lange ein Thema aufmachen. Aber Kastration ist dann halt nicht unbedingt der Weg sofort. Und ist aber auch kein Hindernis. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich den Bogen schlagen soll. Ich will dir noch eine Geschichte entlocken, die wir gestern am Tisch hatten, weil es ist schon ein bisschen... Also man muss ja so, beim Tierarzt gibt es ja schon einfach auch lustige Situationen. Also es gibt
ich weiß, worauf du hinaus willst.
Es gibt ja auch lustige Situationen, sowohl traurig als auch dramatisch, aber manchmal eben auch witzig. Und Hormonhaushalt bedeutet eben beim Rüden, dass er eben vielleicht damit jetzt nicht gehorsam gleichzusetzen ist, wenn er keine... funktionalen Hoden mehr hat, das eine, und das andere eben auch, dass eine Hündin nicht automatisch ab 8-9 Jahren oder so unfruchtbar
Nein,
ist.
Nein, die nicht kommen mehr, nicht in die Wechseljahre.
Die kommen nicht in die Wechseljahre, die haben damit kein Thema, denn komm, die Story muss sein, es war schon sehr witzig.
Ja, es war sehr lustig. Also schon ein paar Jahre her kam ein Besitzer in die Praxis mit dem Vorbericht, also seinem Hund geht es total schlecht, der ist unruhig, der rennt rum, der hechelt die ganze Zeit, und ich habe mir den angeguckt und habe gesagt, Mensch, er hat ja auch so ein dicken Bauch, die Hündin war 13 Jahre alt, die hatte auch schon Gesäugetumoren, war ein etwas fortgeschrittenes Semester, Rasse sage ich nicht, falls der Besitzer zuhört. Jedenfalls war er ganz aufgelöst, also er hatte schon festgestellt, seinem Hund geht's ganz schlecht. Und dann habe ich erstmal eine kurze klinische Untersuchung gemacht, fand den Bauch auch nicht in Ordnung und habe dann einmal Ultraschall dran gehalten, weil man hat ja dann so diesen horrormäßig geplatzten Milztumor im Kopf oder Leber. Nee, ich habe ihm dann gratuliert und habe gesagt, herzlichen Glückwunsch, Ihre Hündin ist in der Geburt. Der 13 Jahre alte Hund mit dem Säugekrebs. Jedenfalls guckte er mich an und sagte, nein, also das könnte überhaupt nicht sein. Und dein Hund wäre nur bei ihm und kein Kontakt zu anderen Hunden. Und er könnte überhaupt nicht trächtig sein. Gut, Maria Empfängnis, habe ich überlegt, auch eher unwahrscheinlich. Habe dann gedacht, ich schlage ihm eine Brücke und habe gesagt, jetzt überlegen Sie doch mal, wo Ihr Hund vor 63 Tagen war. Er schwieg, er ging in sich, lief rot an und meinte, in der Hundepension. Ja gut, okay, war dann nicht zu ändern, war auch eine Sektio, also war ein Kaiserschnitt, weil einfach das Becken, die Hündin hatte noch nie Welpen, das waren ihre ersten Welpen, er musste mir per Kaiserschnitt holen. Er war total aufgeregt, rannte rum wie ein aufgescheuchtes Huhn. Ich habe ihn dann losgeschickt, Samstagabend um 22 Uhr war es, glaube ich, Wurfkiste besorgen, basteln aus Kartons, keine Ahnung. Ja, wir haben 5 gesunde Welpen entbunden tatsächlich. Er kam nach 2 Stunden wieder, hat seine Hündin und die Welpen abgeholt. Die Hündin war die Übermutter schlechthin, die hat schon den Besitzer angeknurrt und wollte den nicht mehr zu den Welpen lassen. Die hatte das Glück ihres Lebens mit ihren 13 Jahren, mit ihren 5 Welpen, die sie aufziehen konnte. Und die waren alle gesund und munter, waren lustige Mischlinge. Wir sind auch nicht drauf gekommen, was es
welcher
war.
Wer aus der Pension ist denn war? Also liebe Leute, wenn ihr eine Hündin habt und ja, die Pension sagt auch während der Läufigkeit kein Problem, vielleicht nochmal drüber nachdenken, nochmal genau schauen und wenn die Hündin dann 63 Tage später vielleicht ein bisschen über Unwohlsein klagt.
Die hat keine Menopause.
Nee, die hat keine Menopause, also nicht mit 10 Jahren denken, das Thema ist erledigt. Okay, also die Anekdote nochmal so für euch mit am Rande. Und noch ein Thema, was wir auch gerne hier nochmal mit dazu nehmen wollten, geht eigentlich auch schon wieder übers Trainieren. Also ihr merkt schon, Training zieht sich hier so durch, der Bogen zur Veterinärmedizin. Denn, also ich kann mir vorstellen, dass man in der Praxis häufiger mal gerne, also ich denke mal, manchen Menschen vor den Kopf hauen würde und sagen würde, mein Gott, Herr, also Man bekommt da ja schon auch ein paar Sachen zugemutet, durchaus. Also viele schimpfen ja mal gerne über den Tierarzt. Ja. Der Tierarzt, der, ja, seit ich da gewesen bin, hat mein Hund dies und das und jedes und der kann jetzt nicht mehr und jetzt gehe ich zu einem anderen. Also immer vorweg, selbstverständlich gibt es Fälle, wo man sagt, okay, das war nicht in Ordnung, das geht vielleicht nicht. Aber man könnte ja auch mal auf den Gedanken kommen, seinem Hund verschiedene Dinge beizubringen, die dazu helfen, dass man in der Praxis auch recht gut, natürlich, also wenn ein Hund hochgradige Schmerzen hat, dann denken wir nicht darüber nach, aber so abhören und Krallen schneiden und so wäre vielleicht cool, wenn man den Hund nicht im Arm hängen hätte sofort, oder?
Das wäre super. Ja, das ist tatsächlich ein Punkt. Also bei den Hunden, die wir von Anfang an haben, bereiten wir das ganz schön vor. Die kommen als Welpen ganz oft. Wir stopfen die mit Fleischwurst voll. Wir heben die rauf und runter vom Tisch. Oben und unten gibt's Fleischwurst. Die Besitzer kommen einmal die Woche. Wir üben das. Die lieben uns, die wollen rein und selbst wenn die mal Schmerzen haben, freuen die sich. Und die kennen auch dieses Handling. Das Problem sind häufig die Leute mit dem Vorbericht, der Kollege hat meinen Hund versaut. Und das finde ich immer ganz bitter und ganz böse. Man muss sich das mal, also was da den Kollegen unterstellt wird. Also ich behaupte einfach mal, kein Tierarzt ist Tierarzt geworden, um Tiere zu quälen.
Dafür ist es ein bisschen zu langes Studium.
Das Studium
ist auch schon echt
ätzend. Fies, ne? Ja, das ist ätzend und es kostet Zeit und Nerven und Geld. Wir machen das nicht, weil wir die Hunde quälen wollen oder weil wir die nicht leiden können. Unser Problem ist leider die Zeit. Ich kann mit dem Hund, wenn ich da jetzt ran muss, weil der Halsschmerzen hat und ich muss da mal reingucken, nicht 3 Wochen trainieren, in den Hals zu gucken, wenn der Besitzer das versäumt hat, dass man den Hund einfach mal anfassen kann. Die Besitzer können es ja leider auch selber nicht. Die werden von ihren eigenen Hunden gebissen, wenn sie versuchen, in den Hals zu gucken. Gott sei Dank nicht so oft der Fall. Wie gesagt, bei unseren Patienten, wenn wir die als Welpen kriegen, nicht, weil wir weisen darauf hin. Aber da jetzt auch wieder die Kollegen, die machen das vielleicht sogar auch so schön. Aber dann gibt es ja die Menschen, wie du schon sagst, ach, der ist doof, dann gehe ich zu dem Nächsten, dann gehe ich dahin. Wir nennen sie liebevoll Tierarzthopper. Er reißt sich kein Tierarzt drum, weil die kommen dann schon, der ist doof, der Kollege ist doof, der Kollege und der Kollege ist doof. Schwieriges Thema, weil den möchte man als Tierarzt auch nicht haben, weil du bist der nächste doofe Kollege. Mhm. Du kannst es noch so gut machen, weil meistens hat der Hund ein Thema mit angefasst werden, untersucht werden, ja, neulich kam einer Vorbericht, wir müssen den in Narkose legen zum Krallen schneiden. Gesagt, das habe ich noch nie gemacht, das machen wir hier auch nicht. Und dann haben wir gesagt, sie brauchen mehrere Termine und den haben wir wirklich gefüttert, angefüttert, angelernt, weil man konnte dem auch keinen Maulkorb anziehen. Mhm. Das war ein großer Hund, der war sehr, sehr schwer. Mittlerweile schneiden wir dem die Krallen. Ohne Maulkorb, mein Helfer hat den ganz locker, vorne wird er gefüttert, hinten schneiden wir die. Es hat gedauert, wenn die Leute das mitmachen und auch bereit sind, das Geld dafür zu bezahlen, weil wir lieben Tiere. Aber Tierarzt ist kein Ehrenamt. Mhm. So, wir müssen davon leben und wir müssen unsere Angestellten bezahlen. Und wenn ich das versäumt habe, mit meinem Hund zu trainieren und der Tierarzt muss das auftrainieren, dann muss ich den dafür auch bezahlen.
Ja, sicherlich so ein Punkt, eben auch zu sagen, klar, es gibt natürlich Hunde, die kommen von irgendwoher, die hatte ich jetzt in der Regel dann nicht als Welpe dran gewöhnen können, aber wie du gerade auch schon erzählt hast, es gibt ja durchaus Kandidaten, mit denen man hinterher, also Hunde lernen ja durchaus, also man, wenn man Zeit hat und da auch bereit ist, dann eben entsprechend das Training zu investieren, könnte man natürlich auch hinterher entsprechend was machen. Ich glaube, heutzutage ist es eigentlich gang und gäbe, wenn man selber irgendwie jetzt nicht genau weiß, okay, was soll ich denn da tun? Medical Training, also ich kenne sogar Angebote online, kannst du
ja,
dir dann...
Ja, ja, gibt super Angebote, gibt alles
kannst,
online.
Online kannst du entsprechend dann auch holen, wo man einfach auch sich bewusst sein muss, ich muss ja im Notfall auch meinem Hund mir die Füße angucken können, mir die Ohren angucken können, die Augen, Maul, alles, muss ich meinen Hund anfassen können, ohne dass der mir sofort in die Hand hacken will. Bei manchen ist es, glaube ich, ziemlich easy. Bei manchen, die einfach da ein bisschen wirklich Training für brauchen, ist das durchaus machbar. Weil ich denke mir halt auch immer, Entschuldigung, was soll ein Zootierarzt sonst sagen? Der ist ja auch auf die Kooperation.
Die haben ein Blasrohr. Ja. Gut, ich habe übrigens auch, das habe ich vorhin vergessen bei meiner Vita, ich habe einen Distanzimmobilisationsschein. Den habe ich aber in der Praxis noch nicht angewendet. Also ich darf mit Betäubungsmittelgewehren um mich schießen. Mach ich aber nicht. Okay, wir haben Fleischwurst. Wir werfen Fleischwurst.
Krass. Also das hast du noch nicht angewandt.
Nein, okay. Ich habe auch keins, weil wieder aus dem Nähkästchen. Da wird man dann nachts geweckt, wenn irgendwelche Kühe auf der Autobahn sind. Und deswegen habe ich keinen. Die sind auch sehr teuer, die Gewehre. Deswegen habe ich kein Gewehr.
Okay, also die große eindringliche Bitte bei den drei Themen, die wir jetzt gerade so gesprochen haben, manchmal hilft Training tatsächlich mehr als der Tierarzt.
Ja, ja.
Der Tierarzt hilft gerne bei der Aufklärung, das Training hinterher ist dann eben trotzdem notwendig. Das heißt jetzt nicht, ihr sollt nicht mehr zum Tierarzt gehen, wenn euch irgendwas komisch vorkommt, um Gottes Willen. Und es wird auch natürlich die Fälle geben, wo wirklich was gefunden wird. Aber wir wollten euch einfach mal ein bisschen sensibilisieren dafür, dass es da manchmal auch einfach keinen Bedarf gibt, Medikamente zu nutzen bei diesen Themen, die da aktuell gerne dann so diese Brücke zwischen Training und Tierarzt irgendwie immer versucht werden, dass es eine Brücke ist, aber ist es halt oft tatsächlich gar nicht. Ja. Und da entsprechend einfach so ein bisschen sensibel für zu sein, darauf zu achten und ja, auch ein bisschen zu schätzen, wenn sich so ein Kollege so wahnsinnig viel Mühe macht und da so bereit ist, viel zu machen. Und ich glaube, das ist immer so ein bisschen, wie man in den Wald hinein ruft, so ruft es auch wieder heraus. Und hier ruft gerade der nächste Hund. Warum bist denn du überhaupt darüber gekrabbelt?
Ich habe ihn gar nicht weggekriegt. Liegt in Hand das Körbchen. Nein.
Ja, genau. Ja. So, die wissen, für uns ist jetzt gleich hier Essenszeit. Und in diesem Sinne, liebe Anja, ganz vielen Dank für deine Ausführungen, für deine Zeit. Es ist immer sehr, sehr spannend, dir zuzuhören. Also wir hätten noch viele Anekdoten, sage ich euch. Die höre ich mir aber nachher wieder am Tisch
an. Ich schreibe irgendwann ein Buch.
Irgendwann
auch mit Sprüchen. So.
Die besten Storys unbedingt. Also du hast da so viel, was du da preisgeben könntest. Das wäre schon sehr... Also ich würde es schon vorbestellen, wenn ich noch gar nicht wüsste, dass es das gibt.
Das Problem ist mit dem Datenschutz. Also wir haben ja wirklich Probleme mit dem Datenschutz.
Ja gut, man muss dann vielleicht einfach keinen Namen und keine Rasse dazu sagen, dann kann man das ja im Groben erzählen.
Naja, gut. Wir können ja nächstes Mal über elliptische Anfälle reden.
Elliptische Anfälle, genau. Elliptische Anfälle, oh ja. Ich glaube, das könnte auf jeden Fall zu sehr langen Diskussionen führen. Aber in diesem Sinne, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. War mir ein Fest. Und wir gehen noch ein bisschen weiter trainieren, haben noch eine gute Zeit. Und wir danken euch, dass ihr hier bis zum Ende durchgehalten habt. Und dir, liebe Anja, danke, dass du hier für den Spaß zu haben warst und uns ein paar Einblicke in deine Praxis gegeben hast.
Sehr, sehr gerne, liebe Christina.
Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.